Der Titel des erwähnten Buches lautet Die Ungarische Räterepublik 1919, Innenansichten, Außenperspektiven, Folgewirkungen. Und Sie haben dieses Buch zusammen mit Matthias Marschik herausgegeben. Das vielleicht zunächst erstmal zum Einstieg. Aus welchem Anlass und mit was für einer Motivation haben Sie dieses Buch herausgegeben?
Also der unmittelbare Anlass ist natürlich eben, dass wir am 21. März dieses Jahres praktisch 100 Jahre Beginn dieser Räterepublik haben, und wir haben da einfach im Vorfeld festgestellt, dass die Literaturlage, vor allem was Veröffentlichungen auf Deutsch betrifft, ziemlich dünn ist. Und dann eben eigentlich gefunden, das ist ein interessantes Thema, auch im Kontext dieser ganzen Umwälzungen von 1918, 1919, eben wo man jetzt in Deutschland natürlich sehr viel über die Vorgänge in Deutschland spricht. Das Gleiche in Österreich, in der Schweiz war der einzige Landesgeneralstreik im November 1918, und dass wir hier bewusst auch mal auf ein Ereignis blicken, das knapp außerhalb des deutschsprachigen Raumes ist, aber eben auch sehr eng verknüpft mit diesen Vorgängen.
Sie haben eben erwähnt, dass eben die Ungarische Räterepublik auch in diesen Kontext der Umwälzungen von 1918, 1919 gehört. Und wenn wir eben den Vergleich mit der Novemberrevolution anstellen, dann lässt sich ja sagen, auch die Ungarische Räterepublik ist genau wie die Novemberrevolution Teil der Folgewirkungen des Ersten Weltkrieges. Jetzt gehörte Ungarn damals zur österreichisch-ungarischen Monarchie, und die war ja Koalitionspartner des Deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg. Was hat denn der Erste Weltkrieg insbesondere auch für den ungarischen Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie bedeutet, und was für eine Rolle hat da Ungarn gespielt?
Also Ungarn, vielleicht muss man zuerst sagen, wenn wir von Ungarn sprechen in dieser Zeit, dann ist das nicht einfach das heutige ungarische Territorium. Das ist die ungarische Reichshälfte, die knapp dreimal so groß ist wie das heutige Ungarn, ist eben eine der beiden Teile der österreichisch-ungarischen Monarchie. Es ist auch in diesem Weltkrieg 4 Jahre dabei, ist dann auch auf der Verliererseite und macht natürlich alle diese Dinge mit. Einerseits die militärischen Misserfolge, dann aber eben auch die inneren wirtschaftlichen und sozialen Probleme. Wir haben ja auch mit Budapest eine Großstadt, die eben auch genau gleich wie deutsche Großstädte oder Wien an der miserablen Versorgungssituation leiden. Wir haben auch in Ungarn tendenziell eine Gesellschaftsstruktur, die noch ungleicher ist als etwa in der österreichischen Reichshälfte oder in Deutschland, mit einem ausgeprägten Großgrundbesitz und dann aber auch einer breiten, armen, ländlichen Bevölkerungsschicht und dann aber auch bereits einer Unternehmerschicht und einer Arbeiterschicht, also quasi vorindustrielle und industrielle gesellschaftliche Ungleichheiten sind miteinander kombiniert, und all das verschärft sich dann natürlich im Verlauf des Krieges durch die militärischen Misserfolge und eben die schwierige wirtschaftliche Situation.
Sie erwähnen jetzt, dass eben der Erste Weltkrieg auch eben in der ungarischen Reichshälfte zu sozialen Verschärfungen geführt hat, wie das ja auch in Deutschland gewesen ist. Wie geht es denn von da hin zu einer revolutionären Bewegung in Ungarn? Wie ist das miteinander verknüpft?
Also es sind eigentlich zwei Wellen. Das erste ist am Ende des Ersten Weltkrieges unmittelbar, also im Oktober, November 1918, wo sich Ungarn wie auch alle anderen Teile der Habsburger Monarchie Schritt für Schritt lossagt von den Habsburgern, ein unabhängiges Ungarn proklamiert wird und eine neue Regierung an die Macht kommt. Das ist eine sozialdemokratisch-linksbürgerliche Koalitionsregierung, eigentlich mit dem Ziel, Richtung einer parlamentarischen demokratischen Republik sich weiterzuentwickeln. Das führt aber rasch dann zu Problemen, eben einerseits wegen dieser deplorablen wirtschaftlichen Situation. Also die Regierung kommt unter Druck, insbesondere auch in Budapest von Seiten der Arbeiterschaft. Es gibt Streiks, Proteste und so weiter. Das andere ist aber auch die Frage, was ist überhaupt das Territorium eines zukünftigen unabhängigen Ungarns? Diese ungarische Reichshälfte der Habsburger Monarchie eben ist ja auch sehr vielsprachig mit verschiedenen Sprachgruppen, die nun auch zum Teil beginnen sich abzuspalten, beziehungsweise benachbarte Staaten, die zum Teil neu entstanden sind, zum Teil schon vorher existiert haben, äußern nun eben Gelüsten an verschiedenen Territorien dieses Ungarn und es kommt dann eben auch zu militärischen Auseinandersetzungen eigentlich um die Frage, was werden die neuen Grenzen in Ost-Mitteleuropa sein und was wird das zukünftige Territorium eines unabhängigen Ungarn sein. Und eben diese Situation verschärft sich dann zu Beginn des Jahres 1919 mehr und mehr und führt dann im Ende März zu einem sehr seltsamen Vorgang, in dem nämlich die bisherige Regierung eigentlich zurücktritt und man in die Gefängnisse geht, wo die Führer der ungarischen Kommunisten nach Unruhen vorangegangenen eingesperrt sind und sie eigentlich bittet, die Regierung zu übernehmen. mit der Vorstellung einerseits, dass das diese gesellschaftlichen Unruhen beruhigen könnte, einerseits, aber andererseits auch aus einem militär- und geostrategischen Kalkül, weil man nämlich merkt, eigentlich die einzige Macht, die potenziell ein militärischer Partner sein könnte, um das bisherige ungarische Territorium zu verteidigen, ist Sowjetrussland. Die Siegermächte unterstützen eigentlich diese Gelüste der Tschechoslowakei, Serbiens, Rumäniens auf ungarisches Territorium und das ist ja dann auch was passiert schließlich im Frieden von Trianon. Die neuen Grenzen von Ungarn werden sehr viel länger gezogen als die bisherigen und hier in dieser Situation gibt es eigentlich nur einen potenziellen militärischen Verbündeten und das wäre die Rote Armee von Sowjetrussland und das ist eigentlich die Kombination dieser Dinge führt dann eben dazu, dass am 21. März diese Räterepublik ausgerufen wird, was schon von den Zeitgenossen, auch den internationalen Beobachtern als sehr spezieller Vorgang betrachtet wird. Es ist eben eigentlich nicht so eine Revolution, wie man sich das vorstellt, sondern eigentlich gibt die Regierung die Macht ab an eine neue Regierung, bestehend zum Teil aus Leuten, die vorher noch im Gefängnis gesessen hatten.
Also die Macht wird abgegeben an die Kommunisten. Zu ihnen gehört ja Béla Kun als vielleicht einer der bekanntesten ungarischen Kommunisten dieser Zeit. Vielleicht können wir noch so ein bisschen die Ereignisse auseinanderfitzen, die dann folgen. Also Sie hatten schon erwähnt, am 21. März 1919 wird die Räterepublik ausgerufen. Soweit ich weiß, gab es dann im April auch nochmal Wahlen, aus denen dann eben die föderative ungarische sozialistische Räterepublik hervorgegangen ist in der vollen Bezeichnung. Was hieß denn das konkret? Also was für eine politische Form war das, die dann eben einsetzte und mit was für Maßnahmen ist das verbunden gewesen?
Also die politische Form war eben eine Räterepublik. Also die Vorgängerregierung hatte eigentlich ja vorgehabt, eine verfassungsgebende Nationalversammlung zu wählen, so wie das im Anfang 1919 in Deutschland und in Deutsch-Österreich geschehen war. Das wurde dann mehrfach verschoben und eben diese neue Regierung sagt jetzt diese Wahlen ab und stattdessen gibt es Wahlen in diese Arbeiterräte, die dann eben von quasi bottom-up immer die immer höheren Instanzen wählen bis hin zu einem Rätekongress. Und dann eben diese Räterepublik, deren vollen Namen Sie gerade genannt haben, schließlich konstituieren. Das ist so die politische Form, die Räterepublik entfaltet dann eigentlich rasch radikale Reformbestrebungen in allen Gebieten. Das reicht von einer Landreform, eben um diese Frage des Großgrundbesitzes zu lösen, über die Arbeiter-Selbstverwaltung in industriellen Betrieben und Banken und so weiter, eine radikal neue Kulturpolitik, eine neue Bildungspolitik. Das bisherige ungarische Bildungssystem war auch sehr stark kirchlich geprägt gewesen. Damit wird Schluss gemacht. Es werden sozialpolitische Maßnahmen angekündigt und umgesetzt. Also man versucht in eigentlich sehr, sehr kurzer Zeit sehr weitgehende Reformen voranzutreiben, wobei eben vieles ja dann auch nicht wirklich umgesetzt werden kann in der kurzen Zeit des Bestehens der Räterepublik. Und eben parallel dazu geht es ja eben auch darum, dass von Ungarn und auch von der neuen Regierung immer noch beanspruchte Territorium militärisch zu verteidigen, zu versuchen. Also es kommt auch zu einem Aufbau von neuen räterepublikanischen Streitkräften.
Sie haben erwähnt, es war keine sehr lange Zeit, die Räterepublik gehalten. Wenn man da aber auch nochmal den Vergleich mit der Novemberrevolution sieht, dann kann man ja sehen, die Räterepubliken, die auf deutschem Territorium ausgerufen worden waren, die haben ja allesamt nur wenige Wochen, nur ganz kurze Zeit gehalten und sind niedergeschlagen worden von der Sozialdemokratie mithilfe der Freikorps. Da kann man schon sagen, die ungarische Räterepublik hat zumindest einige Monate gehalten. Wenn man sich da nochmal anguckt, was ist der Grund für das Scheitern und dass es dann am Ende sozusagen nicht klappt mit der Räterepublik. Sie hatten ja schon erwähnt auch, dass diese Grenzfrage da immer noch eine Rolle gespielt hat. Inwiefern hängt das auch dann letztlich mit dem Scheitern zusammen?
Ja, das hängt sehr eng zusammen. Also eben die ungarische Räterepublik existiert ungefähr 4 Monate. Die politische Situation ist leicht anders als bei zum Beispiel der bayerischen Räterepublik, indem in Ungarn eben auch die Linkssozialisten an dieser Räterepublik beteiligt sind und eben quasi diese Koalition Sozialdemokratie, Freikorps in dieser Weise nicht gibt. Es gibt aber auch in Ungarn dann die sogenannten weißen Kräfte, die sich konstituieren, die auch Gegenregierungen zu bilden versuchen, und dann gibt es eben eigentlich diese Invasionen von außen, und das sind eigentlich die dann auch letztlich zum Zusammenbruch der Räterepublik führen. Also die Siegermächte, Frankreich, Großbritannien ziehen da auch die Fäden, und die Nachbarstaaten, eben die neu gebildete Tschechoslowakei und dann Rumänien und Serbien, das sind alles Verbündete dieser Siegermächte, die dann eben eigentlich von fast allen Seiten her in dieses räterepublikanische Territorium bedrohen, während der einzige Nachbar, der sozusagen neutral bleibt, ist eigentlich Deutsch-Österreich, aber die hatten sozusagen selber genug Probleme in diesem Zeitpunkt. Und das führt dann dazu, dass Anfang August eigentlich die räterepublikanische Regierung zurücktritt. Die meisten Mitglieder fliehen dann ins Exil. Es kommt zu einer Übergangsregierung und dann schließlich zu diesem Regime von Admiral Horthy, das autoritär ist und sich dann auch immer mehr Richtung Faschismus entwickelt und der dann bis zum Zweiten Weltkrieg Ungarn regiert.
Vielleicht da auch noch mal kurz einen Blick drauf, was das für Folgewirkungen hatte. Es gab ja dann auch eine harte Repression gegen die Beteiligten an der Räterepublik. Sie hatten jetzt schon den Reichsverweser Miklós Horthy erwähnt. Was bedeutet das denn für die Entwicklung Ungarns, auch vielleicht für das ganze politische Leben?
Ja, es wird ja dann eigentlich alles, was die Räterepublik angefangen hat, wird rückgängig gemacht. Wir haben dann ein autoritäres Regime, das ja offiziell, der Horthy bezeichnet sich auch als Reichsverweser, eigentlich in der Tradition der vorgängigen habsburgischen Regierung steht, theoretisch, aber dann mehrere Versuche des ehemaligen Kaisers wenigstens zurückzukehren als König von Ungarn werden dann auch wieder nicht von Horthy quasi entgegengenommen, sondern es ist dann wirklich dieses autoritäre Regime, das eine sehr stark antimodernistische, nationalistische und, muss man sagen, auch antisemitische Linie vertritt. Also die Phase der Räterepublik wird ja dann auch häufig in der Geschichtspolitik der folgenden Jahre mit einer angeblichen jüdischen Verschwörung und so weiter in Verbindung gebracht. Also es sind dann auch ähnliche Denkmuster, wie es ja bei der extremen Rechten in der Weimarer Republik auch gibt. Also da findet durchaus auch eine internationale Zirkulation von entsprechenden Ideen statt. Und das prägt natürlich dieses Ungarn der Zwischenkriegszeit sehr nachhaltig.